Leute, was ist da los? Wir alle müssen uns an die Gesetze halten, aber die aktuelle Bundesregierung, die sagt, nö, also wir machen unser eigenes Ding. An Gesetze halten müssen wir uns nicht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, Deutschland will klimaneutral werden, aber die aktuelle Bundesregierung setzt weiter auf Gas, lockert Vorgaben für fossile Heizungen und bremst an einigen Stellen sogar den Ausbau erneuerbarer Energien. Die heutige Folge, die hat es richtig in sich. In der heutigen Folge von Alles wird Strom-Energiewende jetzt reden wir oder klären besser gesagt, warum das aktuelle Erneuerbare Energiengesetz und auch das Gebäudemodernisierungsgesetz so umstritten sind, welche Rolle neue Gaskraftwerke wirklich spielen und ob das Netzpaket die Energiewende beschleunigt oder eher bremst. Ja, und warum steigende Öl- und Gaspreise zeigen, wie riskant unsere Abhängigkeit ist und wie unsere aktuelle Bundesregierung uns weiter voll in diese Abhängigkeit reinschlittern lässt. Und es bleibt die Frage, geht Deutschland gerade den wirtschaftlich falschen Weg in der Energiepolitik? Und wir haben uns dafür eine hohe Kompetenz eingeladen, wenn ich das so sagen darf. Nicht nur Vollkompetenz, sondern auch noch super sympathisch. Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe. Hi Barbara, schön, dass
Hallo.
Du da bist.
Hi.
So, und natürlich hat es in sich, und ich kann euch mal sagen, ich plaudere jetzt einfach mal aus hinter den Kulissen. Also Felix und ich, ja, wir telefonieren öfters und unterhalten uns, bevor wir solche Podcasts machen über das Thema. Und ich kann sagen, Felix ist richtig stinkesauer. Das, was da alles passiert, ist wirklich zum Haare raufen. Und das sieht man ihm auch an. Felix, schön, dass du da bist.
Moin, grüß euch.
Mein Gott, was haben die mit dir gemacht, ja? Aber bevor wir gleich reingehen und uns mal ein bisschen aufregen dürfen, das muss heute auch mal sein, danken wir unserem heutigen Partner, der diese Folge möglich macht.
Kurzer Aufruf in eigener Sache. Wenn ihr eine Solaranlage oder Wärmepumpe installieren wollt, dann schaut mal in den Link in die Videobeschreibung. Da könnt ihr eure Daten ausfüllen und dann würden sich Installateure aus eurer Region bei euch melden. Falls ihr selbst Installationsbetrieb seid, wir haben ein riesiges Partnernetzwerk, wo ihr Mitglied werden könnt. Schaut gerne auf der Internetseite, da findet ihr mehr Infos dazu.
Ja, ich freue mich super, dass sie hier ist. Barbara Metz hat einen Instagram-Account, da solltet ihr unbedingt mal vorbeischauen, weil sie dort nämlich mit einer unglaublichen Präzision den Irrsinn, den wir gerade erleben im Bereich der Energiepolitik in Deutschland, auseinanderpflückt. Und das ist so eine wahre Freude, ihr dazuzuhören und zuzuschauen vor allen Dingen. Und da freue ich mich sehr, dass sie hier ist heute. Barbara, vielleicht kannst du einfach mal ganz kurz sagen, wer du bist und dann vielleicht auch sagen, was eigentlich das Problem gerade ist, was wir ja eindeutig auch mit dem Iran-Krieg jetzt gerade wieder vor Augen geführt werden und wo wir aus den letzten 50 Jahren anscheinend überhaupt nichts gelernt haben.
Ja, ich freue mich auch, dass ich da bin. Mein Name ist Barbara Metz, ich bin Bundesgeschäftsführerin eben bei der DOH und das schon seit fast 20 Jahren und wir beschäftigen uns mit verschiedensten Themen. Aber wofür man uns natürlich kennt, sind auch unsere juristischen Verfahren, unsere sogenannten Klimaklagen, wo wir was super Konservatives machen. Das ist mir immer wichtig, nochmal zu betonen, weil man ja uns als irgendwie radikal wahrnimmt, was wir nicht sind. Denn was wir tun ist, wir wollen, dass geltende Gesetze eingehalten werden. Total krass für viele CDU-PolitikerInnen.
Verrückt.
Ja, aber tatsächlich ja eigentlich was super Konservatives. Deswegen bin ich immer der Auffassung, Friedrich Merz müsste sofort Fördermitglied bei der DOH werden. Denn das ist doch der Wesenskern eigentlich dessen, was er vertritt. Und genau das haben wir ja auch gerade gemacht. Wir haben die Bundesregierung verklagt, nämlich, dass sie Klimaschutzmaßnahmen auf den Weg bringen müssen, die die Klimaziele erreichbar machen. Was ja eigentlich klar ist, weil wir haben ein Klimaschutzgesetz und dieses Klimaschutzgesetz wird nicht eingehalten, das weiß die Bundesregierung selber und jetzt müssen sie eben entsprechend nachbessern, wollen sie aber nicht. Und stattdessen machen sie eigentlich gerade das Gegenteil. Also sie haben jetzt ein Gebäudemodernisierungsgesetz, klingt super technisch, auf den Weg gebracht. Das ist letztendlich das Herzstück der Gebäudepolitik, so, ne? Und jetzt hat die CDU und die CSU, die haben einen Wahlkampf geführt, aus meiner Sicht super populistisch, weil sie irgendwie gedacht haben, das ist ganz toll, wir schlagen den anderen ein Schnippchen und sagen, das sogenannte Heizungsgesetz, das hat soziale Verwerfungen ausgelöst, das müssen wir abschaffen. Blöd, sie konnten es nicht abschaffen, ist nämlich EU-Gesetzgebung, kann man nicht einfach abschaffen, muss man also machen. So, also was macht man dann? Dann haben sie erst mal gedacht, okay, das hieß früher Gebäudeenergiegesetz, wir ändern einfach den Namen. Wir sagen jetzt Gebäudemodernisierungsgesetz. Also so aller
Klingt auch schön
und
modern, muss ja gut sein.
Ja. Twix ist Rider und Rider bleibt Twix. Also letztendlich war nur der Name anders. Das hat also nicht gereicht, hat man festgestellt. Und dann haben sie sich sehr, sehr, sehr lange gestritten, die SPD und die CDU, und konnten sich nicht einig werden. Eigentlich hätten sie letztes Jahr schon was vorlegen sollen, sind sie nicht wirklich auf den Punkt gekommen. Und dann wurde es immer schlimmer und die Leute wurden offenbar immer erschöpfter. Und am Ende haben Herr Mirsch von der SPD und der Herr Spahn miteinander gesprochen, und zwar hinter verschlossenen Türen. Die haben sonst niemanden mehr eingebunden. Sie haben auch keine Experten mehr angehört. Also sie haben sich dann im stillen Kämmerlein überlegt, wie kriegen wir diese blöde Kuh vom Eis? Was machen wir jetzt? Und dann haben sie sich wirklich das Allerschlimmste ausgedacht, was man sich so ausdenken kann. Sie haben dann nämlich das Gebäudemodernisierungsgesetz entkernt. Sie haben eine 65%-Regel, die da drin steht, die besagte, 65% der Heizenergie muss aus erneuerbaren Energien kommen. Die haben sie einfach abgeschafft, obwohl die eigentlich gut funktioniert hat. Und alle Menschen in Deutschland auch inzwischen überhaupt nicht mehr über das sogenannte Heizungsgesetz nachgedacht haben, sondern gedacht haben, ja, stimmt eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, ist eine Wärmepumpe keine schlechte Idee. So, jetzt kam eben diese Entkernung und man hat das groß angekündigt, gesagt, ganz, ganz toll, wir haben jetzt wieder den Menschen die Freiheit zurückgegeben im Heizungskeller. Ihr dürft jetzt wieder alles einbauen, liebe Leute, auch Öl und Gas. Wir haben nämlich eine Grüngasquote uns überlegt und eine Grünölquote. Grünölquote war auch irgendwie neu, hat man vorher so auch noch nicht gehört. Da geht es um E-Fuels letztendlich. Also, ihr könnt euch wieder Öl- und Gasheizungen einbauen. Die könnt ihr auch kostengünstig und klimafreundlich betreiben. Totaler Blödsinn. Totaler Blödsinn. Ja, das ist einfach, und das ärgert mich eben auch, weil Herr Spahn, Herr Mirsch und alle, wie Sie da heißen, Frau Reiche, ganz genau wissen, dass es natürlich teuer ist. Wir haben jetzt schon so ein bisschen Biogas im Netz. Jetzt schon viel, viel teurer als alle anderen Energieträger. Bis zu 15 Cent teurer die Kilowattstunde ist das Biomethan. Das wird sich auch nicht ändern. Ganz davon abgesehen, dass nur ganz, ganz, ganz wenig davon da ist, weil es total schwierig ist, das zu produzieren. Geht gar nicht. Und es wird in den 20, 30er Jahren auch nicht anders sein. Das heißt, das sind wirklich Fake News, muss man sagen. Und ehrlich gesagt, was mich da dann auch massiv stört, ist, genau damit riskiert man den sozialen Frieden und die soziale Verwerfung und das demokratische Gefüge. Denn was machen denn die Leute, die sich jetzt gegebenenfalls so eine Gas- und Ölheizung einbauen, wenn die in den 2030er feststellen, shit, jetzt muss ich da irgendwie Biomethan rein, shit, das ist richtig teuer. Entweder ich kann es nicht mehr bezahlen, das heißt, ich muss frieren, oder ich muss mir eine neue Heiztechnologie einbauen. Das kann ja wohl nicht wirklich das Ziel des Ganzen sein.
Also die werden nicht friedlich zu Hause sitzen und sagen, naja, ist jetzt so, sondern da wird es tatsächlich dann eher Bürgeraufstände geben oder sowas. Also jetzt einfach mal, aber auf jeden Fall nicht friedlich.
Nee, es wird auf jeden Fall gerade auch Menschen mit niedrigen Einkommen, also mit wenig Geld, sowieso besonders treffen. Dann wahrscheinlich auch Mieterinnen und Mieter, denn Eigentümer können ja entscheiden, welche Technologie sie jetzt einbauen. Und gegebenenfalls ist jetzt die Gas- und Ölheizung günstiger als Wärmepumpe. Sie müssen ja die Heizkosten nicht tragen. Also das Ganze stimmt hinten und vorne nicht. Und ich finde, das ist auch wirklich eine absolute Verantwortungslosigkeit, weil wir die Fakten kennen. Und wenn sich dann noch ein Herr Mirsch hinstellt und sagt, ach Leute, das ist doch kein Problem, regt euch doch nicht so auf. Die Leute haben das doch alle verstanden. Die bauen sich doch sowieso Wärmepumpen ein. Da muss ich immer sagen, man kann ja zurückgucken in den letzten 10 Jahren. Natürlich lassen sich Menschen verunsichern. Man kann auch nicht erwarten, dass jeder sich tief reingräbt in diese Fragen von Technologien, sondern die sagen dann, okay, wenn ich verunsichert bin, was machen wir dann? Wir greifen auf das zurück, was wir schon kennen und was der Heizungsbauer uns erklärt, oder?
Natürlich.
Und dann bauen wir wieder Gasheizungen ein.
Also ich muss eine kurze Geschichte dazu erzählen, eine lustige Anekdote. Es gab eine Versammlung im letzten Jahr, 2025, meine ich, war das mit der versammelten Wärmepumpenmannschaft, also der Verband der Wärmepumpen und alle großen Wärmepumpenhersteller waren versammelt auf einer großen Veranstaltung zugunsten der Wärmepumpen, und Jens Spahn hat dort gesprochen. Und da hat er wirklich in dieser Rede vor der versammelten Mannschaft allen erzählt, dass es ja auch noch andere Alternativen gibt und dass man bei seiner Mutter jetzt nochmal eine Ölheizung eingebaut hätte, weil man in der Zukunft wahrscheinlich irgendwann Bioöl in dieser Ölheizung verbrennen kann. Und die versammelte Mannschaft von Stiebel-Eltron-Chef, Weiland, alle waren sie da, saßen dort, und man hat die Klatscher der Hände an der Stirn hören können, so leise war es in diesem Raum, und alle haben gedacht, das hat der nicht gesagt. Und der Energiesparkommissar, den hatten wir dann hier auf dem Kanal, der hat im Zug auf dem Rückweg von der Veranstaltung dazu gepostet und hat gesagt, das kann doch alles nicht wahr sein. Und wir haben alle haben gedacht, nee, so bekloppt So dumm kann eigentlich keiner, ich sage es jetzt mal ganz deutlich, keiner sein. Und jetzt haben die das tatsächlich wieder besseren Wissens in so ein Gesetz reingeschrieben. Und man muss ja auch sagen, man weiß faktisch, dass man irgendwann nichts mehr verbrennen darf. Das ist Fakt. 2045 ist jetzt auch nicht mehr so lange hin. Das sind keine 20 Jahre mehr. Und jetzt schreibt man dann so ein Gesetz um in so schlecht um. Wie fühlst du dich denn bei solchen Sachen? Du kämpfst da ja seit Jahren drum. Also was macht ihr denn jetzt? Geht ihr da wieder gegen vor und sagt, Leute, das geht auf keinen Fall. Ihr habt eine Rüge vom Bundesverfassungsgericht bekommen, dass ihr nicht genug tut. Und anstatt das Gesetz jetzt besser zu machen, tut ihr noch weniger. Also da muss dir ja die Hutschnur hochgehen.
Ja, also tatsächlich muss ich sagen, als ich das GMG oder die Eckpunkte vielmehr, die jetzt rausgebracht worden sind, dazu gelesen habe, habe ich wirklich gedacht, das ist ein Scherz.
Der Postillon hat das hier geschrieben.
Genau, weil man sich dachte, okay, ich bin ja fantasiebegabt, so, ich kann mir viel vorstellen. Ich habe mir vorher auch viel vorstellen können, was die da reinschreiben. Aber dass sie das machen, auf die Idee wäre ich tatsächlich nicht gekommen. Und ich glaube, da geht es nicht nur mir so, sondern auch ganz vielen anderen Leuten und nicht nur den Umweltverbänden, sondern auch den Sozialverbänden und eben auch der Industriebranche, die Heiztechnologien herstellen letztendlich. Und dann gab es ja auch wirklich dieses wahnsinnigen Aufschrei überall. Selbst die Bild-Zeitung hat ja dann gesagt, was ist denn das jetzt für eine schräge Idee, so ungefähr. Und was mich mega überrascht hat, war, dass offenbar die SPD total überrascht war darüber, dass es Kritik an diesen Eckpunkten gab. Da habe ich so gedacht, euch fehlt so ein bisschen die Bodenhaftung. Vielleicht hättet ihr doch mal mit den Leuten reden sollen und mal euch erkundigen sollen, wie die Sachlage insgesamt ist. Aber deine Frage eben zu den juristischen Möglichkeiten, die wir haben. Das alles steht ja im Kontext, dass die Bundesregierung jetzt durch unsere Klage vom Bundesverwaltungsgericht verurteilt worden ist, am 25. März ein Klimaschutzprogramm vorzulegen, das Maßnahmen enthält, die im Gebäude- und Verkehrssektor die Klimaziele erreichen können. Jetzt hat ja letzten Samstag der Carsten Schneider, der Bundesumweltminister, der rechtlich dafür zuständig ist, schon gesagt, das werden wir irgendwie schaffen, aber ich lege dem Ganzen nur 25 Millionen CO2-Minderung zugrunde, die ich damit den Maßnahmen erreiche, die ich da reingeschrieben habe. Und nicht die von der Bundesregierung prognostizierte Lücke von 30 Millionen Tonnen CO2. Also das ist schon mal der erste Fail. Das nächste ist, in dieser Projektion, die diese 30 Millionen Lücke bis 2030 macht, die hat überhaupt nicht berücksichtigt, dass es jetzt ja Veränderungen im Gebäudemodernisierungsgesetz gibt. Und das Öko-Institut und die Bundesregierung selbst wissen, dass mit dieser Abschaffung der 65%-Regel in dem GMG ein Minderungspotenzial verschwindet, das für knapp 8 Millionen Tonnen CO2-Emissionsminderung bis 2030 verantwortlich ist. Sprich, diese knapp 8 Millionen kommen noch obendrauf auf diese 30 Millionen. Das, was die Bundesregierung also am Mittwoch, am 25. März vorlegen wird, das wird definitiv nicht reichen, um dem Urteil gerecht zu werden, was das Bundesverwaltungsgericht eben entschieden hat. Dann werden wir als Deutsche Umwelthilfe, weil wir das ja jetzt auch wissen, wir können klagen, die Klage ist zulässig und begründet, wir werden dann natürlich zwangsläufig, nicht weil wir so viel Bock haben und aus Reflex einfach gerne vor Gerichten stehen, sondern weil es einfach ein Rechtsbruch dann sein wird, also werden wir wieder vor das Bundesverwaltungsgericht gehen. Parallel haben wir das Gebäudemodernisierungsgesetz und auch da prüfen wir im Moment, ob wir dagegen eine verfassungsrechtliche Beschwerde einlegen können. Das können wir final erst prüfen, wenn wir den Gesetzestext vorliegen haben. Bislang liegt ja nur das Eckpunktepapier vor. Auf einem Eckpunktepapier kann man noch keine Klage aufbauen. Da braucht man dann den Gesetzestext. Das prüfen wir aber, weil wenn nämlich die Lücke im Gebäudesektor so groß wird, dass sie durch die CO2-Kompensation in den anderen Sektoren, wie zum Beispiel im Energiebereich, nicht mehr kompensiert werden kann, dann wird eben genau diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 2021, die ja gesagt haben, liebe Leute, ihr habt jetzt eine Verantwortung mit eurem Verhalten dafür, dass auch nachfolgende Generationen noch frei leben können, also in ihren Freiheitsgraden nicht eingeschränkt sind. Wenn ich also feststelle, durch diese großen Lücken kriege ich es insgesamt nicht mehr erreicht, dann ist das verfassungsrechtlich angreifbar. Ob so kommt, werden wir sehen, wenn der Gesetzestext vorliegt. Und vielleicht dazu auch noch mal ein pikantes Detail, wo ich auch dachte, jetzt wird es immer schräger. Frau Reiche will natürlich dieses GMG unbedingt vor der Sommerpause, der parlamentarischen Sommerpause, also vor dem 1. Juli verabschieden. Es muss durch den Bundestag und durch den Bundesrat. Da müssen Sie jetzt richtig schnell sein, weil da gibt es ja bestimmte Prozesse, die man einhalten muss mit erster, zweiter Lesung und so weiter. Sie wissen aber noch nicht, wie Sie diese Grüngasquote, also das Herzstück, Kernstück dieses neuen Gesetzes, das wissen Sie nicht, wie Sie das regeln wollen, genau. Das heißt, Sie wollen jetzt dieses Gesetz verabschieden, aber das Kernelement, das wollen Sie erst später regeln. Was ein Auseinanderfallen ist, total absurd ist und was natürlich energiepolitisch höchst fragwürdig ist. Das heißt nämlich, dass Menschen gegebenenfalls sich jetzt eine Öl- oder Gasheizung einbauen, die wissen aber gar nicht, wie genau die energiepolitischen Rahmen aussehen werden. Die wissen gar nicht, wie viel Biomethan, wann sie genau damit beimischen müssen und können gar keine Kosten kalkulieren. Und ich finde, das grenzt so langsam an so eine gewisse Form von Wahnsinn, wo man sich wirklich die Frage stellen muss, für wen arbeitet die Frau Reiche da? Weil, also ich würde sagen, nicht für die Leute in diesem Land, sondern vielleicht für irgendwelche anderen Akteure, die davon profitieren, dass die Gasinfrastruktur genau mit solchen Vorgaben jetzt weiter am Leben erhalten wird. Und wir kennen natürlich die Gaslobby, die da massiv dran ist. Die haben kein Interesse, dass ihre Gasinfrastruktur zurückgebaut wird. Klar, weil dann verdienen sie kein Geld mehr damit. Und genau dieses Gesetz zielt darauf ab, dass diese fossile Infrastruktur weiter am Leben bleibt. Und als letzten Punkt an der Stelle, wir können ja alle rechnen, müssen auch keine Mathematik-Genies sein. Wenn ich mir heute eine Gasheizung einbaue, die hat eine Lebensdauer von 20 Jahren, manche halten sogar noch länger. Ja, in welchem Jahr lande ich dann? Wir haben 2046. Da wollen wir eigentlich klimaneutral sein. So, wie soll das Ganze funktionieren? Also ich finde, das ist eine absolut verantwortungslose Politik, die wir da gerade sehen.
Aber guck mal, jetzt machen die das und es ist ja jetzt schon klar, dass was die machen, ist rechtlich nicht in Ordnung. So, jetzt stelle ich mir die Frage, machen die das trotzdem einfach und wissen ganz genau, da kommt dann irgendwie eine Klage und dann müssen wir das alles wieder zurückdrehen oder hoffen die, sie kommen damit durch und es würden schon alle irgendwie die Füße stillhalten oder was oder wie oder wo. Es ist total bescheuert, weil klar, natürlich diese Signalwirkung, und das muss man ja auch dazu sagen, da geht es natürlich auch ein bisschen wahrscheinlich auch darum, sozusagen dem Wählerklientel da sozusagen Botschaften zu senden. Guck mal, wir sind ja hier so nach dem Motto die Guten, wir lassen euch frei entscheiden, wir machen hier nicht so den bösen, woken Wahnsinn, wie es ja dann gerne mal abgestempelt wird oder sowas, ja. Aber am Ende wird es eh wieder kassiert irgendwie. Also ist man da jetzt naiv, blauäugig oder ist das kalkuliert? Ich verstehe es irgendwie nicht.
Ja, du musst auch mal das in Relation sehen mit den ganzen, also volkswirtschaftlich ist das ja eigentlich ziemlich verrückt, was da passiert. Ne? Die Strafzahlung der EU werden sich ja in den nächsten Jahren alleine dadurch, dass wir diese Ziele nicht erreichen, auf Milliarden zusammen addieren. Also bis zu 40 Milliarden wird da in den nächsten Jahren auf uns zukommen, nur dafür, dass wir die Gesetze jetzt nicht vernünftig machen. Das ist ja, das kommt ja noch on top. Und wir haben über 40.000 Jobs in der Wärmepumpenbranche. Jetzt hat China ein Wärmepumpenpaket vorgelegt für 5 Jahre, einen Jahresplan, wo alle großen chinesischen Hersteller von Wärmepumpentechnik gezwungen werden, zusammenzuarbeiten. Darüber werden wir auf meinem Kanal auch noch ein Video machen, was das eigentlich volkswirtschaftlich bedeutet, nämlich Konglomerate zu bilden, Kartelle zu bilden, um Produktion gemeinsam zu schaffen, um günstige Stückkosten zu erzielen. Und die chinesische Regierung hat den Wärmepumpenherstellern gesagt, ihr kriegt unendliches Kapital zu 0% Zinsen. Wir bezahlen auch alle Messeauftritte draußen. Mittlerweile ist das so, dass die ja gar nichts mehr für bezahlen, wenn die hier in Europa auf einer Messe stehen. Nur damit ihr Weltmarktführer in den Bereichen wird. Wir haben das bei Photovoltaik gesehen, wir haben das bei Wind gesehen, wir haben das jetzt bei der E-Auto-Produktion, machen sie es genauso. Diese industriepolitische oder Industriepolitik in China ist massiv krass. Und wenn wir in Deutschland sagen, wir wollen hier kooperieren und wir wollen die Wärmepumpenbranche stärken, dürfen die alle gar nicht miteinander kooperieren wegen Wettbewerbsrecht etc. pp. Das ist eine unglaublich dramatische Entwicklung. Und in diese Entwicklung, China macht die Wärmepumpenbranche platt, kommt jetzt dieses Gesetz, wo Barbara sagt, nee, das ist ja völlig verrückt. Also nicht nur für die Mieter und Mieterinnen, die in ganz Deutschland irgendwie völlig völlig am Topf hängen, sondern auch industriepolitisch ist das ja eine Dimension und volkswirtschaftlich, die man sich eigentlich nur schwer vorstellen kann. Und anstatt diese Industrien zu fördern, die nämlich Wohlstand und Wertschöpfung hier im Land schaffen können, macht man das Gegenteil und schickt die Leute in die Abhängigkeit, beziehungsweise auch diese Unternehmen in die Unsicherheit, weil sie gar nicht wissen, wie gut es dann am Ende läuft. Am Ende setzt sich sowieso die Wärmepumpe durch, aber ist dann die Frage, kommt die dann überhaupt noch aus Deutschland oder Europa oder dann alles aus China? Das ist ja auch diese
Konsequenz,
oder?
Aber das meine ich ja, das kann ja nicht gut gehen, weißt du? Weil ich mir halt die ganze Zeit denke, so entweder wird es kassiert, ja, durch Klagen, weil es illegal ist, oder es geht dann halt eben so, dass es irgendwie doch einigermaßen durchgeht und die Leute dann feststellen in ein paar Jahren, oh je, das war ja eine ganz blöde Entscheidung, weil jetzt bin ich ja total irgendwie hier. Da hat mich ja die Regierung sozusagen eigentlich in die Scheiße geritten, um es jetzt mal deutlich auszudrücken. Also das kann ja gar nicht gut gehen. Also dieser Plan, der ist doch schon von vornherein zum absoluten Scheitern verurteilt und der wird ja nur negativ auf sie zurückfallen. Ich frage mich, wo da irgendwo der Gedanke ist, dass da irgendwas Gutes daran sein kann oder irgendwie gute Konsequenzen haben kann.
Ja, das frage ich mich tatsächlich auch immer wieder. Gut, bei Frau Reiche denke ich mir, die hat jetzt einfach, die schaut, was sie rausholen kann für die Gasindustrie, warum auch immer sie das macht und welche individuellen Gründe sie dafür findet, das zu tun. Das müsste sie wahrscheinlich am Ende des Tages selber beantworten, aber wahrscheinlich kalkuliert sie jetzt nicht darauf, dass sie noch die nächsten 30 Jahre oder 20 Jahre da als Politikerin arbeitet und vielleicht hält sie auch weich, falls sie das nicht mehr ausüben kann, dieses Amt irgendwann. Bei den anderen, glaube ich, ist es manchmal wirklich diese verquere Denke, wenn wir das jetzt nicht machen, dann und die haben alle Angst vor den Landtagswahlen, die wir jetzt in Deutschland ja haben. Und dass die rechte Partei, die AfD, einfach gestärkt wird. Und aus dieser völlig verqueren Denke heraus nimmt man jetzt an, jetzt muss man aber sozusagen auf deren Argumentation irgendwie aufspringen und jetzt sagen, jetzt dürft ihr aber wieder alles machen und Verbote wollen wir auch alle überhaupt gar nicht haben und so weiter. Ich glaube wirklich, und es zeigt eigentlich die Vergangenheit, diese Rechnung, die wird nicht aufgehen. Und dieses angstgetriebene Politikverhalten, das wird nicht dazu führen, dass, das sehen wir letztendlich ja auch in all diesen Ergebnissen, Hochrechnungen, Umfragen und so weiter, dass da wirklich die Volksparteien wieder gestärkt werden. Also ich glaube, mit einer klaren Haltung dazu, mit klaren Leitplanken, die den Leuten sagen, und wo muss die Reise hingehen, was ist safe für dich? Und man muss auch dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass extrem viel verboten gewesen wäre mit dem alten GEG oder GMG. Also auch da hatte man noch viele Wahlmöglichkeiten zwischen völlig absurden Technologien letztendlich. Also da auch konnte man sich eine Gasheizung mit Schnittstelle zum Wasserstoff einbauen. Es war jetzt nicht so, dass das alles verboten wird. Also das wurde hochstilisiert in einem machtpolitischen Debatte, um andere Parteien eben aus dem Rennen zu drängen und hat komplett aus dem Blick verloren, was wirtschaftlich, Felix hat es gesagt, wirtschaftlich für dieses Land gut wäre und natürlich auch sozialpolitisch für dieses Land total wichtig wäre. Und ich hatte jetzt die Hoffnung, dass zumindest von der SPD da noch mehr kommt und dass die sich da stärker dagegen stellt. Konnte man zumindest sehen, dass Carsten Schneider, der Umweltminister, zumindest sich nicht geäußert hat, was ja auch schon mal eine Äußerung ist. Aber ich würde mir diese streitbaren Politiker aus der Vergangenheit da manchmal zurück wünschen. Vielleicht eine Klaus Töpfer, der war auch CDU oder den Jürgen Trittin von den Grünen damals. Es gab ja wirklich Menschen, die da auch gestritten haben für die gute Sache. Und ehrlich gesagt, das fehlt mir im Moment schon so ein bisschen in dieser angstgetriebenen Politik, die wir da gerade auf Bundesebene sehen.
Du hast das auch schon am Anfang gesagt, das EEG, das ist ja auch ein Liebeskind von Frau Reiche, was jetzt sozusagen die Vergütung gestrichen werden soll. Für alle, die ein bisschen Grips beieinander haben, selbst mit den 7 Cent Vergütung bei einer Photovoltaikanlage wird das nicht dazu führen, dass sich das nicht rechnet. Also eine Solaranlage bleibt wirtschaftlich so oder so und der Eigenverbrauch wird wirtschaftlich, wenn man 20, 30 Cent Stromkosten hat, dann ist eine Solaranlage einfach total sinnvoll, vor allem wenn man dann noch damit durch die Gegend fährt oder anfängt damit zu heizen. Aber jetzt hat sie das EEG auch vor der Brust. Ich kann so viel schon mal sagen, liebe Leute, ich spoiler hier mal etwas. Wir kriegen ja hier von unseren Zuschauern, die teilweise auch in Ministerien arbeiten, die sehr eng mit dem Wirtschaftsministerium verbunden sind, Informationen, dass dort noch was kommen soll. Deswegen gerne hier jetzt mal ein Abo dalassen, falls euch diese Themen interessieren, weil hier werdet ihr immer sehr, 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 sehr aktuell informiert. Jetzt nochmal so ein Satz zu diesem EEG, weil wir brauchen ja günstigen Strom eigentlich für die Erneuerbaren, für die Wärmepumpe, für das E-Auto etc. Da hat sie jetzt auch schon gesagt, das will sie eigentlich gerne kappen. Sie möchte da auch etwas Unsicherheit schüren für kleine Solaranlagen, solche Smart-Meter-Pflichten einführen, also da, wo es sich wirklich eigentlich gar nicht lohnt, weil das sind so kleine Dinger unter 7 kW Peak. Aber insgesamt muss man sagen, sie ist ja doch nochmal deutlich stringenter in dem Abschaffen oder dem Verhindern der dezentralen Energiewende, als Herr Altmaier das war. Sie hat ihm ja teilweise sogar die Gesetze damals geschrieben. Da muss man ja schon die Frage stellen, ob sie tatsächlich dann auch im Interesse der Bevölkerung, hast du gerade gesagt, arbeitet oder nicht mit so einem EEG. Weil eigentlich haben Politiker einen Eid geschworen, dass den Wohlstand und den Nutzen des deutschen Volkes mehren. Und das tut sich hier offenkundig nicht, wenn denn diese ganzen Sachen so durchgehen, zumindest auch nur im Ansatz so durchgehen. Wieder kannst du zu dem EEG nochmal was sagen und in wie krassem Widerspruch das dann eigentlich zu dem gesamtwirtschaftlichen Diskurs da steht.
Ja, genau. Also was Frau Reich ja will, ist, sie will Gaskraftwerke bauen und da kann sie eben einen massiven Ausbau der Erneuerbaren nicht unbedingt gut gebrauchen, weil dann natürlich die Argumente ausgehen, warum man jetzt so viele neue Gaskraftwerke bauen sollte. So, jetzt hat sie das EEG und da vielleicht auch nochmal auf der einen Seite, also wir brauchen eine Energiewende insgesamt und die setzt sich eben zusammen aus der dezentralen Energiewende und natürlich aus der großflächigeren Energiewende im Sinne von, wir müssen Freiflächen bestimmen, wir haben Windenergie und so weiter. Aber man muss bei der PV Anlage sagen, die allermeisten Anlagen entstanden und entstehen auch nach wie vor auf Dächern und da einfach ein sehr großer Anteil auch auf den privaten Dächern, weil sich das in der Vergangenheit gerechnet hat. Das hat auch dazu geführt, dass die Leute teilnehmen können an der Energiewende, was gesorgt hat für eine sehr, sehr hohe Akzeptanz, muss man auch sagen. Und zwar, und da gibt es auch Studien, zum Beispiel vom Allensbach-Institut, die nochmal auch zeigen, dass es über Parteigrenzen hinweg, also egal welcher Couleur, die Leute finden die PV auf dem Dach gut, weil die Leute rechnen können. Und ich glaube, so muss man auch an vielen Stellen Klima, ne, also die ganze Klimathematik greifbar machen. Welche Vorteile bringt es eben auch für mich persönlich? Das ist ja fair enough, dass die Leute das gerne hätten. So, und jetzt hat sie aber der Bürgerenergie insbesondere den massiven Kampf angesagt. Sie will nicht mehr, dass die privaten PV-Aufdachanlagen, also die Solaranlagen auf den privaten Dächern gefördert werden. Und damit reduziert sich natürlich das Interesse, viel PV auf mein privates Dach raufzupacken, immens. Weil das, wenn ich das mache, dann mache ich das natürlich noch für meinen Eigenverbrauch. Weil klar, ich kann jetzt sehen, mit dem Iran-Krieg auch Öl wird teurer, alles wird teurer. Es ist total sinnvoll, sich von globalen Märkten unabhängig zu machen. Das steigert die Resilienz, es erhöht unsere Sicherheit, meine ganz persönliche. Also mache ich mir eine PV-Anlage aufs Dach. Aber ich mache mir natürlich nur so viel drauf, wie ich auch selber benutzen kann. Warum sollte ich denn noch meine Scheune oder was auch immer ich noch an Dachfläche habe, belegen mit einer PV-Anlage, wenn sich das für mich nicht rechnet, weil ich eben komplett aus der Förderung rausfalle? Dazu kommt verschärfend auch, Strompreise sind ja im letzten Jahr dann auch gesunken. Das ist jetzt erstmal gut für die Leute da draußen, aber auch das reduziert natürlich so ein bisschen sozusagen die Idee, sich da was drauf zu packen. Und wir haben einfach natürlich auch ein strukturelles Problem, Smart Meter, du hast es auch schon erwähnt, wir brauchen die an bestimmten Stellen schon, damit wir uns netzdienlich da eben verhalten können, wenn ich noch ein Elektroauto habe oder wenn ich eine Wärmepumpe habe, damit ich die da entsprechend auch mit nutzen kann. Und das ist eben was, wenn sie jetzt sagt, die Förderung läuft aus, werden wir sehen, dass, und das haben wir im letzten Jahr schon gesehen, weil die Unsicherheiten im letzten Jahr schon da waren, dass es massiv gesunken ist, was an PV auf die privaten Dächer draufgebracht wurde. Und das natürlich, wenn sie das, also mich würde natürlich jetzt, ich bin sehr, sehr gespannt, was sie da vielleicht noch an noch zusätzlichen Verschlechterungen sich einfallen lässt.
Ich habe es nicht geglaubt. Aber danke an alle Zuschauer, die dort in den Ministerien arbeiten und uns unter der Hand mit Informationen füttern. Das ist danke.
Das wirkt irgendwie so wie so ein schlechter Albtraum irgendwie, wo man nicht aufwacht. Also das ist wirklich schon, das hat es wirklich in sich. Und gerade bei so Geschichten, wenn ich dann höre, sie möchte nicht mehr, dass die Leute da privat ihre Solaranlagen drauf machen. Was hat es diese Frau zu interessieren, was wir da privat machen? Also das finde ich sowieso schon mal so eine Sache. Klar, jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, das hat ja Auswirkungen auf das Netz etc. Blabla, ist natürlich völliger Unsinn. Ja. Und man könnte natürlich auch wunderbar, indem man Speicher da noch weiter fördert etc., dafür sorgen, dass die Leute sich schön diesen Strom vom Dach, auch wenn da mehr kommt, in Speicher zwischenpuffern können und werden eben nicht alle wie wild irgendwie jetzt in Riesenmengen unkontrolliert Strom in das Netz hauen und so. Das ist ja alles total Unsinn. Das wissen wir alle schon längst, seit vielen, vielen Jahren. Und was ich auch schlimm finde, ist so der Gedanke so, damals irgendwie, wir haben die beste Solarindustrie, dann kommt ihr alter Kollege Steinmeier und sie ja noch mit damals irgendwie, wir zerstören die komplette Solarindustrie, die wandert dann ab nach China. Die bringen die dann auf Höhen, die Chinesen, die Solarindustrie auf einen Kostenfaktor runter und eine Qualität, dass es uns umhaut, kommen dann wieder auf den europäischen Markt, sind hier super beliebt und erfolgreich und dann ist so, oh, ja, aber das Zeug wollen wir jetzt aber hier nicht haben, ja. Also erst die eigene Industrie zerstören und abwandern lassen und wenn sie dann aus einem anderen Land wieder zu uns zurückschwappt, sagen, ja, aber das sind ja die anderen, die wollen wir jetzt aber nicht hier wirtschaftlich stützen. Wir wollen ja, also, ne, und das Schlimmste, das wiederholt sich und das, da kann man ja gar nicht dabei zusehen. Ich meine, so alt bin ich jetzt auch noch nicht, aber gefühlt habe ich jetzt schon diese gleiche Leier immer wieder und immer wieder und ich frage mich, wann brechen wir entweder daraus aus oder wann hauen wir denen mal so dermaßen auf die Finger, dass die einfach mal aufhören damit?
Aber man muss das auch immer mit Zahlen überlegen, also unterlegen, was du gerade gesagt hast, dieses, wir bauen eine Industrie auf, 100.000 Arbeitsplätze, 120.000 Arbeitsplätze in der Photovoltaik waren noch 2010, 2011, 2012 da und dann kamen die Gesetze und haben die komplett zerstört. Die deutsche Photovoltaik hatte damals ungefähr einen Marktanteil von 50%. Das waren 120.000, 150.000 Leute, die da gearbeitet haben. Heute ist der Markt für Photovoltaik aber ein Vielfaches größer als damals. Und gehen wir mal davon aus, dass wir vielleicht mit Deutschland hier noch einen Marktanteil von 15% hätten behaupten können, weil wir uns hier heimisch aufgestellt hätten. Hätten wir heute in der Photovoltaikbranche ungefähr 500.000 bis 600.000 Jobs. Das muss man sich reinziehen. Das ist so viel wie in der Automobilindustrie. Das ist krass. Also das ist einfach unfassbar, wenn man sich das anguckt und die Wertschöpfung von so einer Solaranlage. Und ich nehme mal Barbara hier, die sagte gerade, oder Robin, du sagst gerade, warum macht man das? Es geht wahrscheinlich ums Geld, weil jede Photovoltaikanlage ist Wertschöpfung vor Ort auf deinem Dach, was sozusagen nicht mehr bei einem Stromkonzern oder bei einem Gaskonzern landet, weil du jetzt anfängst, sozusagen deinen eigenen Strom zu machen. 70% der Wertschöpfung einer Photovoltaikanlage ist vor Ort. Das heißt, das ist die Installation, das ist die Stromgeneration vor Ort und nur 20%, 10 bis 20%, 30% sind die Komponenten, die kommen im Zweifel vielleicht aus China, das ist so, ja, aber 70% ist vor Ort und diese 70%, die sind natürlich dann nicht mehr für Gas ins Ausland und davon kann sich dann der Öl- oder Gaskonzern noch oder Stromkonzern noch was rauszwacken. Und wenn man das hochrechnet, was Barbara gerade gesagt hat, die kleinen Privaten haben die meisten PV-Anlagen gebaut von KW Peak. Und das geht jetzt so weiter, beziehungsweise wird noch beschleunigt. Dann ist das ja ein Frontalangriff auf die Geschäftsmodelle, die den Leuten Strom und Gas verkaufen. Das heißt, eigentlich ist das jetzt sozusagen der letzte Kampf. Und sie haben eine richtig gute Kämpferin mit einem sehr scharfen Schwert. Und wir müssen jetzt versuchen, nochmal das ein bisschen stumpfer zu kriegen oder vielleicht sogar die Kämpferin irgendwie vom Platz zu bekommen. Kann man das vielleicht so ein bisschen so sagen? Also dass das ja eigentlich... Aber ich finde diese Zahl auch 600.000 Jobs in der PV-Branche hätten wir heute haben können, hätten wir damals nicht so dumm agiert. Ja. Das ist irre. Das ist, also wir sagen immer, wir sind deutsche Automobilnation.
Vor allem hätte dann die Solarbranche die Reiche schmieren können und nicht die Gasbranche.
Ja, ja, das wäre sozusagen das Öl der Zukunft gewesen. Ne, das Öl der Zukunft.
Dann hätte sie auch ihre Kohle verdient. Marktplayer. Ja, da hätte sie auch ihre Kohle verdient, alle die Politiker, aber wenigstens von der richtigen Seite. Und was ich auch schlimm finde, ist, eigentlich ist es totaler Schwachsinn, was wir machen, hier über Argumente diskutieren. Da wird nicht über Argumente diskutiert, es wird eine klare Agenda versucht durchzuziehen. Ja. Da kann ich auch nur empfehlen, unbedingt das Buch Christian Stöker, Männer, die die Welt verbrennen, anhören, durchlesen. Und den haben wir auch eingeladen hier. Wir haben auch eine Folge. Sucht hier auf dem YouTube-Kanal nach Stöker oder Christian und dann findet ihr auch die Folge. Dann weiß man auch mal, das sind nicht irgendwelche wilden Verschwörungstheorien und Barbara ist zwar sehr deutlich, aber natürlich versucht man sich natürlich auch manchmal ein bisschen zurückzuhalten, weil man will ja nicht immer so in diese Verschwörungsschwurbelecke irgendwie geschoben werden. Aber ja, natürlich stecken da andere Interessen dahinter als das Interesse für das Land, für die Bevölkerung. Und das ist das Schlimme, ja.
Ja, genau.
Und wir sind dann immer die Idioten, sag ich mal, die, aber das ist ja eigentlich von der Logik her gar nicht das Richtige.
Ja, genau. Die interessiert die überhaupt nicht. Es gibt jetzt auch bald ein neues, cooles Buch, das werden wir jetzt hier auch noch präsentieren. Deswegen gerne ein Abo dalassen. Claudia Kempfert hat uns gestern zugesagt, dass sie zu uns kommt. Und die wird da auch nochmal ihren Senf dazugeben. Aber jetzt nochmal Barbara. Ich merke schon, sie muss dazu jetzt
muss
was,
noch
sagen.
Was sagen. Genau.
Ja, bitte, lass es alles raus.
Nee, vielleicht auch, um nochmal diese Dimension nochmal zu vergrößern, nochmal deutlich zu machen. Auch, weil wir haben gerade über Solaranlagen auf den Dächern geredet und ich wohne in Berlin. Und wenn ich hier rumgucke, dann sehe ich, genau, da ist doch Platz, um es mal platt zu sagen. Da ist doch Platz für viele Solaranlagen, die wir gut gebrauchen können in der Stadt, weil wir natürlich dann direkt diesen Strom nutzen können. Die Netze sind leer. Das heißt, wir könnten das direkt in die Netze bringen. Was hat es dann wieder mit der Wärme zu tun? Nur ein Beispiel hier in Berlin. Wir reden ja die ganze Zeit über Fernwärme, also wollen die Wärme irgendwie über Fernwärme bringen. Die Fernwärme ist aber nicht dekarbonisiert. Nicht wirklich. Also 80% sind hier in Berlin noch fossil. Jetzt, was will also Berlin machen? Die sagen, wir müssen das irgendwie dekarbonisieren. Was machen wir? Müllverbrennung funktioniert und Holzverbrennung. Die planen jetzt 3 neue Holzheizkraftwerke und 2030 sollen 17% der Wärme aus diesen 3 Holzheizkraftwerken kommen. Da verbrennen wir dann richtig viel Holz. Wo das Holz herkommt, weiß keiner. Gilt aber sozusagen gesetzlich als erneuerbare Energie. Das macht keinen Sinn. Wir könnten natürlich unsere Dächer voll machen mit PV. Wir könnten dann tatsächlich auch mit Wärmepumpen im Bestand und auch bei Mehrfamilienhäusern, das funktioniert, könnten wir Strom direkt nutzen, ohne Frage, nicht überall und in jedem Haus. Aber dann gibt es ja auch noch die lokale Nahwärme, über die ja auch keiner richtig redet und wo man auch gerade versucht, das zurückzudrängen, weil das für die Fernwärme nicht so spannend ist, wenn jetzt plötzlich die Abwärme aus dem U-Bahn-Schacht verwendet wird oder die Abwärme aus dem Abwasser verwendet wird. Aber das könnten wir lokal nutzen. Und dann wären wir auch tatsächlich resilient. Und auch da, das ist nochmal eine ganz andere Dimension, wenn wir über Wärmenetze reden. Die Fernwärmenetze sind nicht das Allheilmittel für alle Probleme, die wir in der Wärme haben. Und das hat eben diese Konnexität dann eben auch wieder mit der PV auf dem Dach und dem, was Frau Reiche mit dem EEG gerade versucht zu machen, nämlich das massiv zurückzudrängen, sodass wir ganz viele neue Gasheizkraftwerke brauchen oder Gaskraftwerke brauchen, damit wir das alles überhaupt bedienen können. Und ich finde, das ist schon perfide, ehrlich gesagt, weil diese Menschen, die da entscheiden, die haben alle diese Informationen. Ne, wir müssen uns die ja immer suchen oder müssen wir fragen und wir fragen dann gerne nach Umweltinformationsgesetz, weil uns nicht immer alle Informationen sofort gegeben werden. Dann müssen wir das uns erholen und einklagen und so weiter. Diese Leute sitzen alle an der Quelle und wissen ganz genau, worüber sie reden. Umso schlimmer, was sie da gerade eben auch entscheiden.
Ja, also das ist ein super spannendes Thema, was du gerade meintest, Nahwärme- und Fernwärmenetze. Da werden wir auch noch drüber berichten. Wir werden auch noch haben noch einen Interviewgast, den wir dazu eingeladen haben. Und ich habe letztens auch ein großes Projekt mit so einem Quartier, wo sie das ganze Abwasser von dem Quartier nutzen, um damit eine Wärmepumpe zu betreiben und daraus die Wärme zu ziehen, weil das Wasser, was aus den Wohnungen kommt, natürlich viel wärmer ist als das andere. Und dann kannst du damit die Warmwasserbereitung ergänzen für diese ganzen Haushalte. Und das waren, glaube ich, 150 Wohnungen oder so in so einem großen Gebäudekomplex, genossenschaftlich gebaut. Richtig cool. Und dachte so, hey, das ist voll schlau, ja, und dreiviertel des Jahres läuft es mit PV-Strom auf den Dächern von diesem Quartier. Und ich dachte so, ey, das kannst du ja überall machen. Ne?
Ja. Barbara, sag doch mal, welche Auswirkungen hat denn das aktuelle Netzpaket? Also beschleunigt das jetzt wirklich die Energiewende, bremst es eher aus, weil da soll sich ja auch einiges ändern?
Nein, das beschleunigt nicht die Energiewende und das ist genau ein weiteres Puzzleteil von Frau Reiches reichem Schatz, den sie hat, um gegen die Energiewende zu kämpfen. Das kann man einfach sagen, weil das Netzpaket letztendlich genauso wie jetzt eben dieses EEG, was sie in der Form, wie wir es gerade besprochen haben, novellieren will, eben auch das Netzpaket dazu führen wird, dass wieder große Unsicherheiten entstehen werden im Markt. Also man kann natürlich sagen, richtig ist erstmal, wir brauchen Netzausbau. wenn wir Energiewende wollen, dann brauchen wir auch den Netzausbau und der ist auch verschleppt worden in den letzten Jahren und da kann man sicherlich auch noch besser werden. Das ist jetzt vom Prinzip her erstmal ein richtiger Gedanke. Das, was sie aber macht, ist, dass sie die Priorisierung von Netzanschlüssen verändert. Bisher galt dieses Windhundprinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das war jetzt nicht sonderlich perfekt, kann man sagen, aber es war zumindest transparent und halbwegs planbar. Künftig dürfen aber die Netzbetreiber jetzt selber entscheiden, welche Projekte sie anschließen wollen. Und das basiert auf sehr vagen Kriterien, die sehr intransparent sind und wo ich, wenn ich jetzt was anschließen lassen will, nicht weiß, wer entscheidet was. Das bedeutet mehr Unsicherheit, weniger Planbarkeit und natürlich auch die Gefahr, dass große Projekte bevorzugt werden. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt in diesem Netzpaket, das ist dieser Redispatch-Vorbehalt. Das heißt, Netzbetreiber können Regionen definieren als überlastet. Und dann haben die Betreiber dort ein echtes Problem, weil sie können entweder dann auf ihren Anschluss verzichten oder sie verzichten auf die Entschädigung, wenn ihre Anlage abgeregelt wird. Und das heißt, man investiert in eine Anlage ohne die Sicherheit, dass man diesen Strom wirklich verkaufen kann. Und das ist natürlich ein Problem und bedeutet auch ein strukturelles Problem und eine Benachteiligung der kleineren Anlagen, weil natürlich da die Unsicherheit noch größer ist und der private Investor sowieso sich dann wirklich gut überlegt, mache ich das oder mache ich das nicht. Also auch das wird dazu führen, dass da weniger passiert, gerade auf den, bei den kleineren Anlagen. Zusammengefasst kann man sagen, das Netzpaket ist genauso wie das EEG, was Frau Reiche novellieren will, ein Baustein, um die Energiewende zurückzudrängen.
Genauso wie das Gebäudemodernisierungsgesetz. Also da wird ja wirklich an allen Ecken und Enden geschraubt, um die Energiewende zurückzudrängen,
ja,
statt das irgendwie voranzubringen. Und jetzt muss man ja auch mal an der Stelle mal ganz klar dazu sagen, es geht ja uns nicht darum, jetzt auf Krampf die erneuerbaren Energien hier ins Spiel zu bringen. Natürlich nur, wenn es Sinn macht. Und das macht extrem viel Sinn, denn nur durch die erneuerbaren Energien bekommen wir ja den günstigen Strom. Nicht durch Gas, nicht durch Fossile. Da wird es immer teurer. Nur durch die Erneuerbaren wird es für uns alle günstiger. Und das genau wird verhindert. Das kann ja einfach nicht wahr sein.
Genau, und dazu auch gerne unsere Folge mit Professor Jochum anhören oder anschauen, der nämlich in einer Simulationsstudie belegt hat, dass das fossile Energiesystem gegenüber dem Erneuerbaren sogar teurer ist. Super interessant. Der hat die Zahlen aber von 2023 genommen. Die Kosten für Batteriespeicher aus 2023 und die waren deutlich höher als jetzt 2026. Also das ist eigentlich sozusagen, und die Schere wird immer größer, also Erneuerbare immer günstiger, sogar mit Batterien, hat das Fraunhofer-Institut gesagt, ist es mittlerweile günstiger, die Stromgestehungskosten als die fossilen Stromgestehungskosten. Und dann sagen die Gegner immer, ja, aber die Netzkosten und das Gesamtsystem muss man betrachten. Ich sage immer, ja, aber das fossile Energiesystem, das Netz ist einfach so vom Himmel gefallen und das hat niemand finanziert. Die Gasnetze hat auch keiner finanziert mit Billionen von Euros. Und das eine ist dann irgendwie ein sauberes System und macht den Planeten nicht kaputt und das andere ist ein dreckiges System. Also als wenn es irgendwie eine Option gäbe, kein Netz zu haben, weil man einfach keinen Strom braucht. Also das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Und eigentlich müsste man sagen, diese fossilen Subventionen der letzten 100 Jahre, die müssten die ja zurückzahlen, damit wir das saubere System aufbauen können. Das ist natürlich völlig absurd, aber das müsste man machen und vielleicht auch die ganzen Subventionen streichen, die wir sowieso gerade jetzt jedes Jahr schon zahlen. Nicht nur die externen, dass wir die ganzen Kosten von Dürren und Überschwemmungen hier tragen müssen oder eine Ahrtal-Katastrophe hinnehmen müssen, sondern auch die direkten Kosten, warum der Diesel günstiger ist als das Benzin, versteht ja eigentlich auch keiner mehr. Oder warum dann noch groß die Pendlerpauschalen gemacht werden, wenn man weiß, eigentlich muss man raus vom Auto, vom Benziner. Das ist schon ziemlich harter Tobak, liebe Barbara. Was können wir denn tun, um dagegen etwas zu machen, außer dass wir jetzt hier einen Podcast aufnehmen und außer dass wir Mitglied, Fördermitglied von der Deutschen Umwelthilfe werden, was ihr natürlich jetzt alle macht, weil wir euch den Link in die Videobeschreibung packen.
Ja, bitte.
Genau.
Ja, ich glaube, man muss wirklich ins Bewusstsein holen, worüber reden wir hier. Und deswegen, das machen wir ja mit dem Podcast. Das versuche ich auf meinem Instagram-Kanal, die Leute wirklich ins Bewusstsein zu rufen, was macht Politik da? Und dann natürlich auf Politik auch Einfluss nehmen. Weil, das möchte ich auch nochmal sagen, 78% der Menschen in Deutschland wollen, dass die Solarenergie beschleunigt ausgebaut wird. Also wenn ich ein Wahlkampfthema hätte, so als SPD und CDU, wäre es doch die dezentrale Energiewende. Und ich glaube, das muss man versuchen, den Leuten, die offenbar so wenig Bodenhaftung nur noch haben, dass sie glauben, ein so geartetes GMG ist eine gute Idee. Dass man da wirklich versucht, ranzukommen, mit den Leuten Gespräche zu führen, Druck zu machen. Also wir haben ja das Prinzip Druck machen bei der DOH, indem wir aufmerksam machen. Natürlich haben wir auch eine Petition, die wir gestartet haben, kann man auch gerne unterschreiben, findet man auch auf unserer Webseite. Damit wir einfach viele Leute, Versammlungen nochmal klar machen, liebe Leute, ganz ehrlich, so könnt ihr keine Politik machen in diesem Land. Wir wollen da was anderes. Und wenn ihr ernsthaft wollt, dass nicht die rechten Ränder gestärkt werden, noch sind da gar keine Ränder mehr, also die rechten Parteien noch weiter gestärkt werden, um Gottes Willen, verändert diese Politik. Die ist total erratisch und die führt uns wirklich in den Abgrund. Und wir müssen es einfach an allen Stellen, wo wir alle irgendwo in unserem Wirkungsumfeld können, das wirklich deutlich machen. Lokal, kommunal, auf Bundesebene, bei den Abgeordneten und eben indem man überall mitmacht bei Aktionen, die deutlich machen, da in die Richtung können wir nicht weitergehen.
Mega.
Also ja, da höre ich immer, ich rede da immer mit meiner Mama drüber, die ist an der Stelle mal ganz lieb gegrüßt, die ich über alles liebe und ich will die auch nicht kritisieren, aber manchmal sagt sie mir dann tatsächlich, ja, du hast ja recht mit allem, aber was kann ich denn als Einzelner schon tun? Dann sage ich immer, naja, also die anderen, die alle so Sachen machen, die wir nicht wollen, das sind ja auch alles einzelne Personen und die kriegen ja offensichtlich auch ganz viel auf die Straße. Also jede einzelne Stimme, jeder, der irgendwie sich engagiert, mitmacht und vor allem auch dieses Schreiben der lokalen Politiker, wenn man denen mal Briefe schreibt und da mal ein bisschen Druck macht, das hat mehr Auswirkungen, als man denkt. Man darf das nicht denken, ja, dass man da immer sagt, so, ich bin ja nur ein kleines Rädchen, ich kann ja nichts bewirken. Ganz im Gegenteil. Und vor allem, wenn ich als Einzelner was mache und sage, komm, dann motiviere ich andere noch mit, ja, und so weiter. Weil mir sagen immer wieder Leute, lustigerweise mein Gärtner, ja, also nicht meiner, sondern der von den Nachbarn, den treffe ich aber immer wieder da draußen, der sagt dann zu mir, ey, ich habe deinen Podcast da gesehen, es ist super, es muss mehr davon geben, ja. Wo ich sage, ja gut, ich kann mich jetzt nicht klonen, also aktuell nicht, ja, aber es wäre ja toll, wenn andere sich auch inspiriert fühlen und immer in ihrem Rahmen was machen, ja. Wenn ich ein Lehrer bin, dann mache ich da vielleicht mal was für meine Schüler oder meine anderen. Wenn ich einfach nur ein Arbeiter bin, irgendwo im Unternehmen und in der Abteilung, dann rede ich halt mal doch mal in der Mittagspause oder irgendwo im Feierabend mal locker flockig irgendwie vielleicht mal so ein Thema an. Vielleicht teile ich auch mal so einen Podcast oder anderen Content, ja, um die Menschen aufzuschlauen. Also da kommt ihr bestimmt auf tolle Ideen. Und also wer sagt, er kann als Einzelner nichts tun, der hat sowieso schon mal aufgegeben, das geht gar nicht. Die Hoffnung stirbt immer zuletzt. Deswegen, Leute, überlegt euch und jeder macht das auf seine Art und Weise. Und auch nur ein kleines bisschen Beteiligung, wenn das ganz viele machen, hat eine große Wirkung.
Ja.
Besser kann man es nicht sagen. Danke, dass du das nochmal so zusammengefasst hast hier, Barbara. Auch, dass wir hier mal so einen Überblick bekommen haben, wie die Bundesregierung aktuell und allen voran natürlich Katharina Reiche arbeitet in diesen verschiedenen Bereichen. Wie gesagt, da kommt wahrscheinlich sogar noch was, was unsere Vögelchen uns gezwitschert haben. Deswegen jetzt gerne mal ein Abo dalassen. Oh. Aber danke für eure Arbeit, Barbara. Also Hammer. Wir sind ganz begeistert. Schreibt uns gerne eure Meinung und Feedback in die Kommentare, über welche Themen wir hier noch sprechen sollen. Es kommen noch ganz, ganz viele spannende, wie erwähnt. Und wir unterstützen euch so gut es geht, auch in der Zukunft, denke ich, weil das finde ich sehr, sehr spannend, das Gespräch mit dir. Und toi, 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 dass wir hier jetzt, wenn das Gesetz dann da ist, auch wissen, was wir tun können. Und an euch, ihr habt es alle gehört von Robin, haut rein, schreibt Briefe, fangt an, irgendwo zu sprechen, wo man euch hören kann. Und vielleicht zeigt ihr euren Nachbarn einfach mal eure Photovoltaik, wenn ihr eine habt und die Wärmepumpe und das E-Auto, wie gut das funktioniert und lasst sie alle mal durch die Straße fahren. Und vielleicht habt ihr den einen oder anderen dann überzeugt. Das werde ich nämlich jetzt hier versuchen, bei mir zu Hause zu machen. Und in diesem Sinne, Leute, alles wird Strom. Energiewende jetzt. Es war schön von euch und es ist jetzt Zeit zu gehen, Zeit aufzuhören mit diesem Podcast. Ich habe mich sehr gefreut. Bis bald und auf Wiederschauen.
Danke, Barbara. Danke, Felix. Tschüss.
Ciao.